Im Symposium haben etwa 40 religiösen Würdenträger von 6 verschiedenen Religionen das Thema Barmherzigkeit im Dialog bearbeitet. Und sie sind zu dem Schluss verhältnismäßig schnell gekommen, dass Barmherzigkeit ist ein zentrales Element jeder Religion und wirft dann die Frage auf, weshalb wird Barmherzigkeit nicht universell angewandt. Und sie sind darauf gekommen, dass es bestimmte Hemmnisse bzw. Hürden, die genommen werden müssen, um dann Barmherzigkeit anwenden zu können, wie beispielsweise man braucht Mut dazu.
Und was sind denn weitere Hürden, die die Religionsvertreter identifiziert haben?
Manche haben Angst davor, dass auch in der eigenen Gemeinde Barmherzigkeit gegenüber den Feind wird gewertet, entweder als Verrat bzw. als ein Zeichen von Schwäche. Und gleichzeitig werden Gemeinden teilweise ja emotional manipuliert, sodass sie glauben, dass der Feind, der vielleicht nur ein anderer ist, ein Feind wäre und dadurch Barmherzigkeit nicht angewandt werden kann. Und manche glauben ja auch, dass man erstmals für eine gewisse Ordnung sorgen muss, bevor man Barmherzigkeit anwenden darf.
Sie vereinen ja unglaublich viele Kulturen und Religionen in Ihren Diskussionsforen. Wie können denn die dann auch wieder konkret in Ihren Gemeinden tätig werden mit dem, was besprochen worden ist?
In Zukunft könnten Sie die verschiedenen Geschichten von den sogenannten Exemplars of Mercy, das sind die Menschen, die in besonderer Weise Barmherzigkeit angewandt haben, insbesondere in Krisenzeiten oder in schwierigen Zeiten. Beispielsweise, ich denke an die Ehepaar in Syrien, die eine schreckliche Zeit mit Daesh bzw. ISIS durchgemacht hatten. Der Ehemann ist entführt worden, ist lange Zeit, ein Jahr lang, in Haft gehalten, ist auch mit dem Tod bedroht worden, falls er nicht konvertiert. Seine Frau dürfte frei bleiben, wobei die Kinder waren ja auch entführt. Und seine Frau hatte gesagt, da sie frei bleiben dürfte, wäre das ein Zeichen von Gott. Alle beide sind Katholiken. Und sie sagte, sie würde jetzt einen Dialog mit jemandem in ISIS anfangen, um dafür zu sorgen, dass sie wissen, dass sie eine gewisse Aufgabe haben, Barmherzigkeit gegenüber den Inhaftierten anzubringen. Und das hat sie tatsächlich umgesetzt, ein Jahr lang. Sie hat sogar für ein krankes Kind gesorgt, ein Kind eines ISIS-Kämpfers. Und daraus entwickelt sich ein Verhältnis, das dazu geführt hatte, dass sie mit ihrem Mann noch in Kontakt bleiben konnte. Und ihr Mann wiederum im Haft hatte einen theologischen Dialog mit dem ISIS-Leute dort geführt, sodass ein Jahr später sind sie tatsächlich freigekommen. Alle, die inhaftiert worden sind, außer 3 Menschen, die auf schreckliche Weise dann doch umgebracht waren, aber zumindest diese Gruppe waren teilweise gerettet. Und das war ein besonderer Fall von der Anwendung von Barmherzigkeit und Dialog. Oft ist es sehr schwierig zu sagen, inwieweit Barmherzigkeit hilft, aber in diesem Fall hat es tatsächlich dafür gesorgt, dass eine Art Wunder geschehen ist damals in Syrien. Wir hatten andere Fälle in anderen Gebieten, sei es um Armutsbekämpfung oder um die Rechte von Minderheiten, indem man Barmherzigkeit angewandt hatte. Wir hatten von einer Frau, die eine indische Indigenous Religion vertreten hatte, und sie hatte von einem Fall erzählt, in dem man doch nicht sich revanchiert hatte aus Barmherzigkeit, um in der Hoffnung Frieden herstellen zu können.
Sie haben ja auch Papst Franziskus getroffen im Rahmen Ihres Symposiums. Was für einen Eindruck hatten Sie von der Audienz? Wie fühlen Sie sich vom Papst unterstützt?
Ich kann nur sagen, dass obwohl wir eine sehr diverse Gruppe waren, waren ja alle unisono richtig erhellt von dieses Erlebnis. Seine Rede war wunderschön, und wir hatten ja auch gesehen, dass Barmherzigkeit eine naturgegebene Talent ist, die jeder besitzt, den jeder anwenden kann und muss. Und ohne Barmherzigkeit werden wir nie zum Frieden kommen. Und ich glaube, das hat die gesamte Dialog um eine sehr neue und auch eine sehr tiefe Ebene gebracht, die es nicht ohne weiteres erreicht hätten, wenn wir nicht diese wunderschöne Audienz miterleben könnten.
Das Internationale Dialogzentrum steht ja auch immer wieder in der Kritik, weil einer seiner Hauptgeldgeber, Saudi-Arabien, doch gewisse Probleme mit der Umsetzung von Menschenrechten und Religionsfreiheit hat, die ja andererseits immer wieder eingefordert werden, auch vom Dialogzentrum selber. Was antworten Sie auf diese Kritiker?
Auf die Kritiker sagen wir immer, dass wir Brücken Bauer sind, dass wir Dialog herstellen müssen und das Dialog funktioniert nur dann, wenn alle am Tisch sind, auch die, die Scharia-Recht anwenden. Und wenn wir nur kritisieren, könnten wir nicht allen zum Tisch bitten, beziehungsweise auch wenn wir bitten, kämen manchen nicht. Und dadurch könnten wir unseren Auftrag nicht gerecht werden. Und ich verstehe schon, dass man sehr wohl von uns eine bestimmte Aussage zu bestimmten Fällen hören will. Nur wenn wir das tun, wissen wir, dass wir kurzfristig und langfristig unseren Mandat nicht umsetzen könnten, weil diejenigen, die diese Kritik hören, könnten unter Umständen nicht mehr mit uns sprechen.
Das 2012 ins Leben gerufene CAISSED ist die erste internationale Einrichtung auf der Grundlage des Völkerrechts, die sich dem Dialog der Religionen und Kulturen verschreibt. Das Leitungsgremium besteht aus Vertretern der großen Weltreligionen und Kulturen. Die katholische Kirche ist durch den Sekretär des Päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog vertreten, Miguel Ángel Ayuso Guixot. Er ist Beobachter des Heiligen Stuhles am CAISSED, das durch Österreich, Spanien und Saudi-Arabien gegründet wurde. Für Radio Vatikan, Christine Seuss.